Glaube, der sich nicht verbiegt. Welcher Christ wünscht sich das nicht? Einen Glauben, der sich nicht verbiegt, egal was kommt. Wie kommt man zu so einem Glauben? Wie kann es sein, dass einige solch einen Glauben haben und die anderen nicht? Haben die einen Christen einfach mehr Glück und die anderen weniger? Muss ich mich mit dem Glauben zufrieden geben, den ich habe? Auch wenn es ein Glaube ist, der sich bei jeder Schwierigkeit, Enttäuschung, Anfechtung, Versuchung verbiegt. Ich habe das schon so häufig erlebt und ihr sicher auch. Da gibt es zwei Christen, beide glauben an Jesus. Beide erleben eine Enttäuschung oder eine Schwierigkeit. Es kann eine Krankheit sein, es kann ein Verlust sein, es kann eine Anfechtung sein, es kann ein Traum sein, der nicht in Erfüllung gegangen ist. Es kann ein Gebetsanliegen sein, das noch nicht erhört worden ist. Und den einen Christen führen diese Umstände in die Nähe Gottes. Sie klammern sich noch mehr an Jesus. Und die anderen, sie entfernen sich noch mehr von Jesus. Sie sagen, Herr, wo bist du? Und sie hören auf, Gott zu suchen. Wir haben in der Bibel eine Gruppe von Menschen, deren Glaube so stark auf die Probe gestellt wurde, dass er sich zu verbiegen drohte. Und Petrus bekommt davon mit und er schreibt diesen Gläubigen einen Brief. Und er zeigt ihnen in diesem Brief, wie sie trotz Schwierigkeiten, trotz Verfolgung, trotz Ablehnung den Glauben überzeugend leben können. Wer waren diese Gläubigen? Wir erfahren von denen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1 und Petrus nennt sie Fremdlinge. Fremdlinge von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien. Also wir sehen, es sind Christen, die an ganz verschiedenen Orten leben. Sie sind zerstreut, sie wohnen weit weg von Judäa, weit weg von Jerusalem, sie sind in der Fremde, im Ausland. Und dort in der Fremde erleben sie Ablehnung. Sie erleben Verfolgung. Nicht, weil sie sich daneben benehmen, das gibt es ja auch, oder? Aber sie werden verfolgt, weil sie an Jesus Christus glauben. Und deshalb schreibt Petrus ihnen diesen Brief, um sie zu trösten, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, damit sie in ihrem Glauben fest blieben. Wir lesen 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 4 bis 12. Und dort heißt es folgendes: Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seelen streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Petrus sagt hier diesen Gläubigen, wollt ihr, dass euer Glaube fest bleibt? Wollt ihr, dass sich euer Glaube nicht verbiegt? Wollt ihr einen Glauben, der trotz Schwierigkeiten, trotz Verfolgung, trotz Ablehnung bestehen bleibt? Petrus sagt, wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auf fünf Dinge achten. Dann müssen fünf Fragen in eurem Leben beantwortet sein. Und die erste Frage, die beantwortet sein muss, ist diese hier. Wer ist Jesus? Petrus sagt, wenn ihr einen Glauben haben wollt, der sich nicht verbiegt, dann muss diese Frage klar sein. Wer ist Jesus Christus für euch? Und Petrus macht hier uns in diesem Abschnitt deutlich, dass es mindestens zwei Meinungen gibt, wenn es um Jesus geht. Da gibt es zum Beispiel die Perspektive, so wie die Welt Jesus sieht. Für die Welt ist Jesus ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und das darf uns nicht irgendwie verwundern. Warum? Jesus hat zum Beispiel Dinge gesagt, wie zum Beispiel, ich bin Gott oder ich bin der einzige Weg zum Vater. Jesus hat gesagt, wir müssen umkehren und Buße tun von unseren Sünden. Niemand hat so oft über Hölle gesprochen wie Jesus. Und das ist für viele Menschen ein Anstoß. Viele dieser Menschen sagen, ich mag viele Aussagen von Jesus, liebe deine Nächsten, sorge dich um die Witwen und Waisen, selig sind die Friedensstifter, aber dieses ganze, ich bin Gott und ich bin für die Sünden der Welt gestorben und ich bin die Wahrheit, das ist für mich zu eng, zu exklusiv, zu intolerant. Und sie stoßen sich an Jesus und stolpern über ihn. Aber Petrus sagt, das ist nicht die einzige Perspektive. Es gibt noch eine andere Perspektive, und zwar so, wie der Vater ihn sieht. Und für Gott, für den Vater, ist Jesus ein Auserwählter, ein kostbarer Eckstein. Wofür ist Jesus auserwählt worden? Für diese wichtige Mission, Menschen zu retten. Menschen mit Gott zu versöhnen. Und das hat Jesus getan durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung. Wir haben an Karfreitag und Ostersonntag daran gedacht. Das heißt, die Welt sieht auf Jesus und für die Welt ist Jesus ein armer, ein einfacher Mann aus Nazareth. Vielleicht noch ein guter Lehrer auf einer Ebene mit Mahatma Gandhi oder Martin Luther King, aber sicher nicht König, Herr, Gott und Vater. Aber für Jesus, für Gott ist Jesus ein kostbarer, ein auserwählter Eckstein. Auserwählt für die Mission, Menschen zu retten. Und das führt uns, das führt dich und mich dazu, eine Entscheidung zu treffen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Siehst du ihn so, wie die meisten Menschen ihn sehen, wie die Welt ihn sieht, oder siehst du ihn so, wie der Vater ihn sieht? Und Petrus ermutigt diese Gläubigen dort, in der Fremde, in der Verfolgung. Er ermutigt sie, Jesus als einen Eckstein zu sehen. Petrus spricht hier zu Menschen, die genau wussten, wie wichtig ein Eckstein ist. Wenn man damals gebaut hat, dann hat man einen Eckstein gewählt. Und man hat darauf geachtet, dass das ein guter, ein fester, ein stabiler Stein war, weil man wusste, alles wird auf diesem Stein liegen. Dieser Stein ist der wichtigste Stein im ganzen Bau. Und was Petrus hier den Gläubigen sagt, ist, als Christen legen wir Jesus als den Eckstein. Er sagt, unsere Familien, unsere Ehen, unsere Arbeitsstellen müssen auf Jesus gebaut sein. Wir tun es, warum? Weil Jesus der Einzige ist, der das alles tragen kann. Jesus ist der Eckstein. Und wenn Jesus unser Eckstein sein wird, dann wird unser Glaube auch fest bleiben. Aber wenn irgendetwas anderes diese Position einnimmt oder irgendjemand anderes diese Position einnimmt, dann wird unser Leben anfangen zu bröckeln. Unser Glaube wird sich verbiegen. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, ist Jesus der Eckstein in deinem Leben? Nicht irgendwo ein Stein in der Wand, sondern hat Jesus diese Position, diese Stellung in deinem Leben? In deiner Familie, in deiner Ehe, auf deiner Arbeit, in der Freizeit? Betest du zu ihm? Redest du mit ihm? Lobst du ihm? Dankst du ihm? Verbringst du Zeit mit ihm? Ziehst du ihn in dein Leben ein, deinen Alltag? Fragst du nach seinem Willen? Hast du dich ihm hingegeben? Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn es um die Frage geht, ob unser Glauben sich verbiegt oder nicht. Wir haben vor 2 Wochen Besuch bei uns gehabt in der IG, Michi Dufner. Er ist Jugendverantwortlicher im Bund FEG, hat uns besucht. Und wir haben als IG von Anfang an gemerkt, das ist jemand, bei dem Jesus Eckstein im Leben ist. Nicht irgendwo ein Steinchen in der Wand. Michi Dufner, der ist 34 Jahre alt, der hat 6 Kinder, 4 eigene, 2 Pflegekinder. Und er hat uns erzählt, wie er mit seiner Familie Jesus ganz praktisch im Alltag erlebt. Er sagte, neulich sind sie unterwegs gewesen, ist er mit seinen Kindern unterwegs gewesen, ich weiß nicht, war das ein Schwimmbad oder ein Freizeitpark, und sie kamen dorthin und hatten keinen Parkplatz, alles war voll. Und er sagt, Kinder, jetzt müssen wir beten. Betet, damit wir einen Parkplatz bekommen, sonst können wir das Auto nirgendwo hinstellen. Und er sagt, sofort haben die Kinder angefangen zu beten. Sie haben intensiv gebetet und sagt er, plötzlich wurde der Parkplatz sofort vor dem Eingang frei. Also der beste Parkplatz, den man überhaupt haben konnte, ist auf einmal frei geworden. Und der war natürlich total erstaunt und die Kinder so zu ihm, wieso wunderst du dich, Papa? Wir haben doch gerade dafür gebetet. Und so möchte ich dich fragen, welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben, auch in deinem Alltag? Jemand hat es mal so gut gesagt, Jesus spielt in meinem Leben keine Rolle, er ist der Regisseur. Oder Jesus ist der Regisseur, ist Jesus dein Regisseur, dein Eckstein, auf dem alles andere ruht, auf dem dein Leben ruht. Und was ich so auch noch beeindruckend finde hier bei Petrus, Petrus könnte ja sagen zu diesen Gläubigen, die in der Fremde sind, weit weg von Jerusalem, er könnte ja sagen, jetzt wo ihr diese Anfechtungen erlebt und diese Verfolgungen, diese Ablehnungen, verlasst diese Gegend. Zieht weg von dort, geht wieder zurück nach Jerusalem, geht wieder zurück nach Judäa, dort, wo die geistlichen Feste und die geistlichen Aktivitäten stattfinden. Das macht er nicht, sondern er sagt, geht zu Jesus, geht zu diesem lebendigen Stein, zu diesem kostbaren, auserwählten Stein. Er ist der Eckstein, er wird euch helfen, auf ihm kann man bauen. Ihr Lieben, und wenn diese wichtige Frage geklärt ist, wer ist Jesus, dann können wir zu der nächsten Frage kommen und die betrifft unsere Identität. Die erste Frage ist, wer ist Jesus? Und die zweite Frage ist, wer bist du? Wer bin ich? Wenn wir einen Glauben haben wollen, der sich nicht verbiegt, dann müssen wir nicht nur wissen, wer Jesus ist, sondern wir müssen auch wissen, wer wir sind. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus in der Wüste war? Da wurde er ja vom Satan versucht. Und die erste Versuchung bestand darin, dass Satan die Identität Jesu attackiert hat. Könnt ihr euch erinnern? Wenn du Gottes Sohn bist. Jesus konnte dieser Versuchung widerstehen. Warum? Weil er seine Identität kannte. Er wusste, was der Vater über ihn sagte. Nämlich was? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und ich möchte dich fragen, kennst du deine Identität in Jesus Christus? Weißt du, wer du in Jesus Christus bist? Viele Christen kennen ihre Identität nicht. Sie stellen sich immer wieder die Frage, was kann ich tun, damit Gott mit mir zufrieden ist? Oder manchmal sagen sie, wirklich wertvoll bin ich dann, wenn ich etwas tun kann, was andere nicht können, sonst bin ich überflüssig. Das sind Menschen, die ihren Wert aus dem Vergleich mit anderen beziehen. Und wenn wir unseren Wert, unsere Wichtigkeit aus dem Vergleich mit anderen beziehen, dann wird das immer entweder im Stolz oder in der Verzweiflung enden. Stolz, weil wir sagen, ich bin besser als die anderen, ich bin intelligenter, ich bin begabter, ich bin hübscher als die anderen. Oder Verzweiflung, weil wir sagen, die anderen sind besser als ich. Die anderen haben mehr Freunde, die anderen sind erfolgreicher und so weiter. Aber es gibt noch diesen dritten Weg. Und das ist, was Petrus hier den Gläubigen über ihre Identität sagt. Und zwar im Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ich will euch noch mal kurz sagen, wer diese Leute waren, zu denen Petrus hier geschrieben hat. Das waren Fremdlinge in der Zerstreuung. Sie kamen nicht aus Gegenden, wo die geistliche Elite herkam. Sie kamen nicht aus Jerusalem, dort, wo die geistlichen Aktivitäten stattfanden und Feste stattfanden. Sie waren weit weg vom Tempel. Und Petrus sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Das bedeutet, Gott hat euch auserwählt. Nicht ihr habt Gott erwählt, sondern er hat euch erwählt. Nicht ihr habt ihn zuerst geliebt, er hat euch zuerst geliebt. Und dann sagt er noch, und außerdem seid ihr ein königliches Priestertum. Bei diesem Wort Priestertum haben sie sehr wahrscheinlich an Aaron gedacht, der erste Priester war. Und im Alten Testament, wer das gelesen hat, der weiß, im Alten Testament waren Priester geistliche, abgesonderte, Gott hingegebene Menschen. Sie mussten bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Sie mussten strenge Regeln befolgen. Sie waren im Volk geachtet und man hat immer gedacht, diese Menschen haben einen besonderen Zugang zu Gott. Sie sind Gott besonders nah. Gott hat sie besonders lieb. Und hier kommt Petrus und sagt, ihr seid ein königliches Priestertum. Als Christen sind wir alle Priester. Du hast den gleichen Zugang zu Gott wie der Heiligste von uns. Wie Billy Graham zum Beispiel. Warum? Weil die Bibel sagt, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Es gibt unter uns Kinder Gottes keine Hierarchie, wo der eine näher und weiter ist. Und ich erlebe das manchmal auch als Jugendpastor, wenn wir irgendwo unterwegs sind und dann irgendwie beten wollen für die Reise oder für das Essen, dann sagen die Jungen manchmal, Rudi, bete du bist Pastor, so, du hast sicher einen besonderen Draht. Ich sage, nein, du bist Christ und du hast genau den gleichen Zugang zu Gott, nämlich durch Jesus Christus. Du bist nämlich auch Priester, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und das ist unsere Identität, die wir haben als Kinder Gottes. Habt ihr schon von diesem Fall gehört? Ein Oberrabbiner aus Jerusalem hatte mal ein Gespräch mit dem Papst in Rom. Sie hatten ein schweres theologisches Gespräch und dann kamen sie an eine ganz schwere Stelle. Und dann sagte der Oberrabbiner, du, ich muss mal Kontakt nach oben aufnehmen. Und sagt der Papst, du geh in das Nebenzimmer, dort kannst du telefonieren. Der Oberrabbiner geht ins Nebenzimmer. Nach 5 Minuten kommt er zurück und fragt höflich, wie viel muss ich bezahlen? Der Papst so, 20 Euro. Okay, er bezahlt die 20 Euro. Nach einigen Monaten gab es einen Gegenbesuch. Der Papst kam nach Jerusalem zu dem Oberrabbiner und sie haben auch wieder über ganz schwere theologische Fragen diskutiert. Und wiederum kamen sie an eine ganz schwere Stelle. Und diesmal fragt der Papst, dürfte ich mal Kontakt nach oben aufnehmen? Ja, natürlich, Sie können ins Nebenzimmer gehen. Papst geht ins Nebenzimmer, telefoniert, kommt nach einer halben Stunde wieder, fragt, wie viel muss ich bezahlen? Der Oberrabbiner sagt, 50 Cent. Wie bitte, nur 50 Cent? Er sagt, Ortsgespräch. Das ist ein Ortsgespräch. Er sagt, wir sind hier in Jerusalem. Ihr Lieben, die gute Nachricht für uns als Priester, als Kinder Gottes ist die, dass wir mit unserem himmlischen Vater nicht nur ein Ortstarifgespräch haben, sondern wir haben die Flatrate bekommen. Das bedeutet, seit Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben ist und der Vorhang im Tempel zerrissen ist von oben nach unten, dürfen wir als Priester 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, jederzeit vor Gott treten. Lass uns doch diese Flatrate nutzen, die wir geschenkt bekommen haben als Priester. Das ist deine und das ist meine Identität. Und beinahe hätte ich den Stein verloren. Und hier fangen wir schon an, ein Leben aufzubauen. Oder wenn das klar ist, Jesus Christus ist unser Eckstein, unsere Identität ist in ihm gegründet, dann kommen wir zu dem nächsten Stein. Und das ist Anbetung. Das macht Petrus in den nächsten Versen deutlich. Und zwar im Verse 5 und Vers 9. Dort sagt er, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus. Und dann im Vers 9, damit ihr die machtvollen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das bedeutet Anbetung. Wenn Jesus dein Eckstein ist, deine Identität in ihm gegründet ist, dann ist ein Leben der Anbetung. Und zwar in Wort und Tat. Geistliche Opfer hat etwas mit unseren Taten zu tun und die machtvollen Taten Gottes verkündigen hat etwas mit unseren Worten zu tun. Und ich möchte dich fragen, wie geht es dir damit, über Jesus und von Jesus zu reden? Wenn ich diesen Vers 9 anschaue, dann denke ich, dass es hier nicht nur um Evangelisation geht, sondern hier geht es ganz allgemein darum, auf eine ganz offene, natürliche, freie Art über Jesus zu reden und von Jesus zu reden. Egal, ob auf der Arbeit, in der Schule, im Hauskreis. Ich muss sagen, mich beschäftigt dieses Thema schon seit längerer Zeit. Ich bin vor etwa 2 Jahren auf einer Predigerkonferenz gewesen in Lemgo bei Bielefeld. Da kamen sicher über 500 Prediger zusammen, zum größten Teil aus russlanddeutschen Gemeinden. Und ich durfte auch dort sein und ein Referent ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Er hieß Bobby Welch. Er war ehemaliger Offizier einer amerikanischen Sondereliteeinheit und jetzt ist er der Präsident vom südlichen Baptistenbund in Amerika. Das ist einer der größten Bündnisse, die es gibt. Und er ist ein richtiger Vollblutsevangelist. Am Ende von seiner Predigt hat er so laut Wake up ins Mikrofon gebrüllt, dass wir fast alle von unseren Stühlen gefallen sind. Also der hat darüber gesprochen, dass die ganze Welt Jesus braucht und dann sagte der am Ende, wacht auf! Und wir waren auf jeden Fall spätestens dann alle wach. Und ich habe mir einfach ein Gespräch mit ihm gewünscht, aber ich dachte, das kommt sicher nicht zustande, wir sind hier so viele und so weiter. Und dann war Pause. Und neben diesem Konferenzgebäude gab es ein großes Zelt. Und in diesem Zelt gab es einen Büchertisch, da gab es Kaffee. Und viele gingen dann nach diesem Referat in das Zelt. Und da war es laut und alle haben sich unterhalten. Und ich wollte einfach für mich alleine sein. Und so habe ich mich einfach außerhalb des Zeltes hingestellt und war so für mich alleine, stand da so eine Weile. Und dann plötzlich merke ich, wie die Zeltplane sich neben mir anfängt zu bewegen. Und ich dachte, was ist da los? Und ich merke, jemand möchte da so zwischen zwei Zeltplanen hindurchkriechen. Und ich dachte, was muss das für ein Prediger sein? Also der kann ja auch den Ausgang benutzen. Und dann steckt da so ein Kopf raus und das war eben dieser Bobby Welch, dieser Präsident vom südlichen Baptistenbund. Und jetzt kommt er, vermutlich wollte er auch seine Ruhe haben und jetzt standen wir plötzlich zu zweit. Nur wir beide, sonst war niemand da. Und ich muss sagen, die Amerikaner sind schon etwas anders als Russlanddeutsche. Und da habe ich gesagt, Mr. Welch, Ihr Vortrag hat mich sehr angesprochen. Ich habe gesagt, ich möchte auch so freimütig, so offen, so natürlich über Jesus reden, wie Sie es tun. Nicht nur von der Kanzel von vorne, sondern auch im Alltag. Und er fragte so, what's your name? Und ich so, Rudi. Und er sagt, du Rudi, erzähl mal, was du so gerne in deiner Freizeit machst. Was ist dein Hobby? Ich so, Fußball. Der so, bist du im Fußballverein oder bist du Fan von einer Mannschaft? Ich sage, ich war mal im Verein, jetzt spiele ich einfach mit Freunden in der Freizeit, aber ich bin vor allem Fan von einer Mannschaft. Er sagt, von welcher? Ich so, ich bin Fan von Bayern München. Der sagt, kenne ich nicht. Ich so, wie bitte, Sie kennen nicht Bayern München? Jeder muss diesen Verein kennen. Der sagt, wieso sollte ich das? Der sagt, erzähl mal etwas von diesem Verein. Ich so, wo geht das eigentlich hin, in welche Richtung? Und dann fange ich an, hier von Bayern München zu erzählen. Und ich sage, wissen Sie, Bayern München ist der beste Verein auf dieser Welt. Und wie sie Fußball spielen, wie aus einem Guss. Das ist eine Augenweide, wenn man sie zuschaut. Und dann habe ich etwas über die Einkaufspolitik gesprochen. Und dann, wie der Verein geführt wird und so weiter. Und irgendwann mal kam ich mir blöd vor, dachte, was erzähle ich hier einem Präsident vom südlichen Baptistenbund über Bayern München und so. Und war überhaupt komisch, dass wir zu zweit hier geredet haben und er mir so lange zugehört hat. Und dann sagte er, nee, hör nicht auf, erzähl weiter. Ich so, okay, dann erzähle ich weiter. Ich so, schauen Sie, Bayern München ist nicht nur ein Verein, es ist wie eine Familie. Und deshalb sind die auch so stark, weil die halten zusammen. Dann guckt er mich so an und sagt, merkst du etwas? Der sagte, du müsstest dich mal hören. Wie freimütig, wie offen, wie natürlich du über deinen Verein sprichst. Er sagt, woher hast du die Information? Ich sage, naja, nach Möglichkeit gucke ich halt am Samstag Sportschau und in der Woche, da laufen die Champions League-Spiele und so und dann kann man auch im Internet, in der Zeitung etwas nachlesen. Ich war auch schon mal im Stadion, dann habe ich Freunde, die sind Bayern-Fans und dann unterhalten wir uns auch manchmal. Und der sagt, du möchtest frei über Jesus reden, oder? Du möchtest offen und freimütig sein. Der sagt, dann mach es wie mit dem Fußball. Verbring Zeit mit ihm. Rede mit ihm. Beziehe ihn in deinen Alltag. Und wenn du Zeit mit Jesus verbringst, dann wirst du auch über ihn reden können. Der sagt, schau, viele Christen möchten von Jesus weitererzählen, möchten ein Zeugnis sein, möchten offen und natürlich über Jesus reden, aber sie verbringen keine Zeit mit ihm. Sie haben keine Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat in ihrem Alltag, er spielt da keine Rolle. Und deshalb haben sie nichts zu erzählen. Das war unser Gespräch und mich hat das irgendwie angesprochen, obwohl ich eigentlich fast nur über Bayern gesprochen habe. Aber die Bibel sagt, dass wir eine heilige Nation sind. Wir sind Priester und wir sollen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Und ich bin mir sicher, wenn wir mit Jesus leben, eine Beziehung mit ihm pflegen, dann werden wir ganz offen, ganz natürlich von Jesus reden. Egal, ob mit Christen, nicht Christen, auf der Arbeit, in der Gemeinde, im Hauskreis. Warum? Weil das gehört dann ganz automatisch zu uns dazu. Wir sind dann einfach erfüllt von Jesus und reden deshalb von ihm. Wie sagte Petrus in der Apostelgeschichte, wir können nicht von dem schweigen, was wir gesehen und gehört haben. Oder? Und das, dieses Herz wünsche ich mir irgendwie. Weil wir sehen, Anbetung hat nicht nur mit unseren Worten zu tun, sondern auch mit unseren Taten. Ich möchte da aus Zeitgründen nicht näher eingehen, will nur so viel sagen, dass Priester eine Menge Arbeit hatten. Sie arbeiteten im Tempel, sie arbeiteten mit ihren Händen, sie bereiteten Opfer zu. Und das ist auch unsere Aufgabe als Priester. Wir reden nicht nur von Jesus, sondern wir tun auch etwas, wir dienen. Und zwar nicht nur in der Gemeinde im Dienst, sondern auch im Beruf. Auch das ist geistliche Arbeit, wenn wir es für Gott tun und ehrlich tun. Das bedeutet, dass wir Menschen dienen, die in Not sind. Das bedeutet, dass wir unsere Häuser öffnen, unser Leben öffnen, unsere Herzen öffnen, um Menschen zu helfen, um Menschen zu lieben, um für Menschen da zu sein. Und ich denke, diese beiden Dinge zeigen uns sehr deutlich, ob Jesus wirklich Eckstein in unserem Leben ist. Weil wir können nicht sagen, Jesus ist Eckstein meines Lebens, aber ich rede nicht von ihm, ich diene ihm nicht, ich gebe nichts und so weiter. Weil dann stellt sich die Frage, ist Jesus wirklich Eckstein in deinem Leben? Weil wenn Jesus Eckstein ist und deine Identität in ihm gegründet ist, dann muss sich das doch irgendwo auch zeigen im praktischen Leben. Und das ist eben der dritte Stein. Und dieser dritte Stein ist Anbetung. Anbetung in Wort und Tat. Und wie ihr seht, fangen wir hier schon an, etwas aufzubauen. Ein Glauben, der sich nicht verbiegt. Und so kommen wir zum vierten Stein. Und der vierte Stein, das ist auch ein ganz wichtiger Stein, das ist der Stein der Gemeinschaft. Wo Petrus sagt im Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk seid. Ich bin überzeugt, dass der Glaube sich dort anfängt zu verbiegen, wo wir uns nicht mehr als Gemeinschaft sehen. Wo wir uns nicht mehr als Gottes Volk sehen. Wo wir versuchen, unser Christsein alleine zu leben, unabhängig von allen anderen. Und in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, dort lesen wir, lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Warum ist das Zusammenkommen wichtig, wenn wir aufeinander Acht haben wollen? Weil wie sollen wir aufeinander Acht haben, wenn wir uns nicht sehen, richtig? Das heißt, wenn wir die Gemeinschaft mit Gläubigen vernachlässigen oder vielleicht ganz aufgeben, dann werden wir irgendwann mal mutlos in der Nachfolge. Dann wird sich unser Glaube verbiegen. Warum? Weil die Gemeinschaft das Mittel ist, das Gott erwählt hat, um dich und mich zu ermutigen. Und deshalb gib deinen Geschwistern die Möglichkeit, dich zu ermutigen, Worte der Ermutigung in dein Herz hineinzusprechen. Aber damit das passiert, müssen wir zusammenkommen. Wenn wir den Plan Gottes verpassen, verlassen, dann laufen Dinge einfach schlecht. Dann sagen wir, Herr, wo ist mein Feuer geblieben? Wo ist meine Leidenschaft für dich geblieben? Und kann es sein, dass du den Plan Gottes verlassen hast, in der Gemeinschaft mit Gläubigen zu sein? Gib deinen Geschwistern die Möglichkeit, dich zu ermutigen. Aber dafür ist Gemeinschaft wichtig und das ist eben dieser vierte Stein. Wir kommen zum letzten Punkt und das ist der Punkt Mission. Ihr seht, ich habe ganz unterschiedliche Steine, teilweise nicht so schöne, sie einfach irgendwo gefunden, die noch da waren, bei uns auf dem Kirchengelände. Aber das macht nichts. Der fünfte Punkt ist, was ist unsere Mission? Was ist unser Auftrag? Und das wird in den Versen 11 und 12 deutlich. Und dort sagt Petrus, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierde, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Wir sehen, wo der ganze Bau hinführt. Wenn Jesus der Eckstein ist, meine Identität in ihm gegründet ist, ich ihn anbete zusammen mit dem Volk Gottes, dann entsteht eine Mission, ein Auftrag. Wir machen das zusammen für eine Mission. Und dieser Auftrag ist, damit noch mehr Menschen Gott verherrlichen. Und was Petrus hier sagt zu den Gläubigen, er sagt, ihr seid Gäste und ihr seid Fremdlinge. Petrus sagt hier den Gläubigen, ihr seid hier nicht zu Hause. Die Welt ist nicht euer Zuhause, sondern der Himmel ist euer Zuhause. Dort ist euer Bürgerrecht. Ihr seid hier in der Fremde, ihr seid hier im Exil. Und zu dieser Wahrheit, ihr Lieben, gibt es zwei Reaktionen. Die fundamentale Reaktion und die liberale Reaktion. Die fundamentale Antwort auf diese Wahrheit ist nämlich die, okay, wir sind hier Fremde, okay, dann lasst uns unsere Städte verlassen, lasst uns unsere Orte verlassen, lasst uns verstecken, lasst uns alles verlassen, man redet schlecht über uns, es ist dunkel hier, lasst uns verstecken und warten, bis Jesus wiederkommt. Das ist die fundamentale Antwort auf diese Wahrheit. Und dann gibt es noch die zweite Antwort und das ist die liberale Antwort auf diese Wahrheit. Lasst uns hier bleiben, lasst uns Kompromisse machen, lasst uns der Gesellschaft anpassen, lasst uns sündigen. Und Jesus betet gegen zwei Richtungen, gegen zwei Reaktionen, und zwar in Johannes 17, wo er sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das heißt, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, wenn wir abgelehnt, verfolgt werden, dann versuchen wir nicht wegzulaufen, zu fliehen. Diesen Rat gibt Petrus auch nicht den Gläubigen hier, sondern wir beten, dass Gott uns bewahrt vor dem Bösen. Und dann sagt er, und führt euren Wandel gut, damit sie aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen. Petrus sagt, es kann gut sein, dass man schlecht über euch reden wird und man wird auch schlecht über euch reden. Er sagt, aber die Hoffnung ist, dass diese Menschen, die Gott nicht kennen, eure guten Werke, euren guten Wandel sehen und dadurch Gott erkennen, dadurch Gott verherrlichen. Und das passiert dann, wenn wir die lieben, die uns nicht lieben, wenn wir denen helfen, die uns kritisieren, wenn wir nicht Böses mit Bösem vergelten. Jesus sagt, was macht ihr Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch lieben? Das macht jeder. Und hier können wir ein Licht, hier können wir ein Zeugnis sein. Und so können Menschen Jesus erkennen. Und das ist auch unser Ziel. Das ist, warum wir hier sind. Unsere Mission besteht nicht darin, unseren Namen groß zu machen. Unser Ziel besteht nicht darin, die Effige groß zu machen. Sondern unser Ziel besteht darin, den Namen Gottes groß zu machen. Und wenn das passiert, dann werden Menschen zu Jesus kommen. Das ist unser Wunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen und ihn als ihren Eckstein erkennen. Ihre Identität in Jesus setzen. Das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet. Und deshalb möchte ich schließen mit der Frage, wer ist dein Eckstein? Irgendjemand oder irgendetwas wird dein Eckstein sein. Und wenn es irgendjemand anders ist als Jesus, dann wird der Glaube sich verbiegen. Warum? Weil nur Jesus das alles tragen kann, die ganze Last tragen kann. Wir wollen nicht eine Kirche sein, die dir sagt, bau dein Leben, bau deine Karriere, bau an deinem Namen und wir geben dir ein Jesussteinchen, damit du es in deine Wand einfügen kannst, damit es erfolgreicher, damit es besser für dich läuft. Nein, das wollen wir nicht, sondern alles, was wir uns wünschen, für jeden Einzelnen, wir gehen zurück zur Grundlage, ist Jesus der Eckstein, ist dein Leben auf ihm gebaut, ist deine Theologie auf ihm gebaut, deine Freundschaft auf ihm gebaut. Und wenn diese Fragen geregelt sind, dann werden sich auch die anderen Dinge durch die Gnade Gottes auch zeigen in unserem Leben. Habe ich noch einen Stein vergessen? Und das wünsche ich mir, jedem von uns, einen Glauben, ein geistliches Haus, das nicht zerbricht. Tamara hatte am Anfang ein passendes Bild. Ich denke, das wünschen wir uns alle, dass wir einfach stark verwurzelt sind, dass Jesus unser Eckstein ist, so dass unser Glaube fest bleibt, egal was kommt, egal welche Schwierigkeiten auf uns zukommen. Gott segne euch. Amen. Ich bete noch und dann singen wir noch zusammen ein Lied und die Lobpreisgruppe kann schon mal nach vorne kommen. Ja, Vater, ich danke dir auch für dieses Wort. Ich danke dir, Herr, dass du ja so deutlich auch heute noch zu uns sprichst, Herr. Dass dein Wort so aktuell ist, auch noch in unsere Zeit. Herr, und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns zeigst durch deinen Heiligen Geist, Herr, welchen Stein wir vielleicht vernachlässigen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns jedem Einzelnen auch konkret zeigst, Herr, was wir tun können, damit du den Platz bekommst in unserem Leben, der dir gehört, Herr. Damit wir zusammen, Herr, in dir unseren Eckstein haben, in dir unsere Identität haben, dich anbeten in Wort und Tat, zusammen mit dem Volk Gottes, damit Menschen dich kennenlernen und du verherrlicht wirst. Amen.